Lesen aus dem ersten, also der erste Vers aus dem 13. Kapitel der Bhagavad Gita. Ich nehme an, dass wir alle mehr oder weniger wissen, was die Bhagavad Gita ist. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Der Körper unserer Kunden wird als das Feld bezeichnet, und derjenige, der den Körper kennt, wird als der Kenner des Feldes bezeichnet. Arjuna wollte wissen, was Prakriti, die Natur, Purusha, der Geliebte, Chetra, das Feld, Chetra Gya, der Kenner des Feldes, Wissen und der Gegenstand des Wissens. Als Antwort auf diese Frage erklärte Krishna, der Körper sei das Feld und derjenige, der den Körper kenne, er sei der Kenner des Feldes. Der Körper ist das Tätigkeitsfeld der bedingten Seele. Die bedingte Seele ist im materiellen Dasein gefangen und sie versucht, sich die materielle Natur untertan zu machen. Und so bekommt die bedingte Seele entsprechend ihrer Fähigkeit, die materielle Natur zu beherrschen, ein bestimmtes Tätigkeitsfeld. Dieses Tätigkeitsfeld ist der Körper. Und was ist der Körper? Der Körper besteht aus Sinn. Die bedingte Seele möchte die Befriedigung dieser Sinne genießen und je nach ihrem Vermögen die Sinne zu genießen, wird ihr ein Körper oder Tätigkeitsfeld gegeben. Deshalb nennt man den Körper Chakra oder das Tätigkeitsfeld der bedingten Seele. Jemand nun, der sich mit dem Körper identifiziert, man nennt ihn Chetradhya, den Kenner des Feldes. Es ist nicht sehr schwierig, den Unterschied zwischen dem Feld und seinem Kenner, das heißt zwischen dem Körper und dem Kenner des Körpers, zu verstehen. Jeder kann einsehen, dass er von der Kindheit bis zum Alter fortwährend körperlichen Wandlungen unterworfen ist und dennoch die gleiche Person bleibt. Besteht also ein Unterschied zwischen dem Kenner des Tätigkeitsfelds und dem Tätigkeitsfeld an sich. Der technische Aspekt. Und da wir unter Umständen Gäste heute aus dem Gefängnis angefangen haben, noch nicht, wenn wir aufhören, möchte ich hier unterbrechen und dann im Verlauf der Vorsitzung das Merkmal hier erläutern. In diesem Vers wird ein fundamentaler Punkt gemacht, praktisch der Punkt der spirituellen Philosophie von weltlicher oder materieller Philosophie unterscheidet. Und in diesem Vers wird der Unterschied zwischen Prakriti, das heißt dem Körper, dieser Prakriti der Natur, gemacht und Purusha, demjenigen, der spirituellen Seele eigentlich. Nur wird hier der Unterschied ein wenig spezifischer gemacht. Und zwar haben wir auf der einen Seite Chetra, das Feld, das klingt ziemlich naturalistisch, und Chetra Dhyā, der Kenner des Feldes. Dieser materielle Körper wird als Feld bezeichnet. Und dieses Feld wiederum ist ein Teil von Prakriti oder der materiellen Natur. Die Seele ist derjenige, der das Feld bestellt. Genauso wie ein Bauer, der auf ein Feld unterschiedliche Samen, viele Namen hier, zum Beispiel Getreidesamen. So bestellt auch die spirituelle Seele den Körper. Diese Samen, die der Bauer auf das Feld streut, werden irgendwann einmal Frucht tragen. Und er wird in der Lage sein, diese Früchte zu ernten. In genau der gleichen Weise sind wir auf unserem Tätigkeitsfeld, dem Körper, damit beschäftigt, Tätigkeiten auszuführen, die irgendwann einmal Früchte tragen können, deren Früchte wir ernten können. Das ist nicht so einfach zu verstehen in der westlichen Gesellschaft. Wir können wohl verstehen, dass wir, wenn wir an einem Haus bauen, irgendwann einmal das Richtfest haben und das Haus einweihen und dann ein fertig gebautes Haus genießen können. Es fällt uns jedoch schwierig zu verstehen, wie wir praktisch in diesem Körper Früchte erfahren. Doch das sollte mit ein wenig Überlegung einsehbar sein. Ich mache jetzt zum Beispiel mich bemühen, etwas zu studieren. Ich lese etwas jeden Tag durch. Dann mache ich vielleicht eine Praxis durch, wenn ich beispielsweise Arzt werden möchte. Dann lese ich in den medizinischen Fachbüchern. Ich mache eine Praxis. Ich helfe vielleicht mit bei einem anderen Arzt oder ich werde der Diener eines bereits ausgewachsenen Chirurgen. So kann ich also später dann als Arzt praktizieren. Ich kriege die Frucht meines Bemühens in diesem Körper mit. Ich erhalte eine gute Stelle, in der ich viele Franklis verdienen kann. So ist es auch mit der Seele im Körper. Wir bemühen uns, wir machen eine bestimmte Bemühung und wir ernten dann die Früchte dieser Bemühung. Man spricht von Karma. Karma sind Tätigkeiten, die in der Zukunft ein Ergebnis bringen werden. Und man spricht, das ist hochinteressant, in der Philosophie der Bhagavad Gita spricht man von Karma als das, was Samen mit sich bringt. Die Tätigkeiten werden als Same verglichen, die irgendwann einmal Reaktion mit sich bringen. Das heißt, dass es vier Arten von karmischen Reaktionen gibt. Die erste Art ist unser Körper, den wir im Augenblick haben. Ich glaube, jeder von euch könnte, was seinen Körper betrifft, eine ausführliche Beschwerdeliste einreichen bei der materiellen Natur und sagen, also das Feld, auf dem ich handle, hat diesen Mangel. Ich sehe auf dem linken Auge nicht so gut wie auf dem rechten Auge. Ich kann nicht mehr hochspringen. Das heißt, dass dieser Körper die Reaktion von bestimmten Handlungen ist, die wir bereits erleiden. Dann gibt es jedoch in dem Körper Samen, die noch nicht aufgegangen sind. In dem Feld sozusagen gibt es Samen, die noch auf sich warten lassen. Das sind Dinge, die wir in der Zukunft ertragen werden. Macht zum Beispiel sein, dass einer von unseren Sonntagsgästen, der sich hier aufhält, heute Abend nicht lebendig nach Hause kommt. Er wird das Sonntagsfest mal zu sich nehmen. So, wir werden es um 5 Uhr ungefähr austeilen. Und dann wird er auf dem Weg nach Hause von einem unvorsichtigen Autofahrer einfach überfahren und stirbt auf der Straße. Das ist eine Sache, die möglich ist. Ich benutze das offensichtlich als ein Beispiel, keine Folge jetzt der Angst haben muss. Hier schon mal fürchten oder nach Hause gehen. Aber das passiert öfters, dass auf dem Wege irgendetwas geschieht. Man würde sagen, dieser Tod von unserem Sonntagsgast ist ein Same, der noch nicht aufgegangen ist, der aber kurz vorm Aufgehen steht. Dann gibt es andere Samen, die noch längere Zeit brauchen, bis sie aufgehen. Dinge, die uns widerfahren werden im Leben und von denen wir noch sehr weit entfernt sind. Diese Samen werden manchmal als Wünsche bezeichnet. Jeder von uns trägt in seinem Herzen Wünsche. Manche von denen sind Wünsche, über die er sich überhaupt nicht bewusst ist und am liebsten auch gar nicht bewusst sein möchte. Wünsche, die er vielleicht verdrängen möchte. So, diese Wünsche werden in der Zukunft einmal Frucht tragen. Jemand mag zum Beispiel den Wunsch haben, ein großer Musiker zu werden und sich wirklich bemühen, um dann in ferner Zukunft, vielleicht in 10 oder 15 Jahren, die Frucht dieser Art von Samen zu erfahren. Eine letzte Frucht eine letzte Art von Samen sind Samen, die noch überhaupt nicht manifestiert sind, die auch noch sehr lange brauchen, vielleicht sogar ein nächstes Leben, bis sie Frucht tragen. So wird also der Körper als Feld bezeichnet, in dem verschiedene Samen durch Tätigkeiten gestreut sind und das Lebewesen als der Kenner dieses Feldes. Ich weiß, dass viele, die zunächst einmal mit vedischer Philosophie konfrontiert werden, ein wenig Schwierigkeiten haben, all das, was ich eben gesagt habe, zu akzeptieren. Und für die möchte ich ein einfaches Verständnis von Karma bringen. Die Tätigkeiten, die ihr tut, werden entscheiden, was ihr kriegt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein medizinisches Studium macht, werdet ihr ein Arzt eines Tages werden, das anzunehmen. In ähnlicher Weise ist, und hierbei ist zu beachten, dass der Körper euer Feld ist, in dem ihr euch betätigt und eine bestimmte Frucht nach einer gewissen Zeit erlangt. Das ist, wovon Krishna hier spricht. Der Körper, O Sohn Kuntis, wird als das Feld bezeichnet und derjenige, der den Körper kennt, wird als der Kenner des Feldes bezeichnet. Nun, über diesen Kenner des Feldes möchte ich heute ein wenig sprechen. Die spirituelle Seele nämlich, die wir alle sind, unser unbekanntes Selbst sozusagen. Und würde mich freuen, wenn in der Diskussion, die jetzt folgen wird, also in der Präsentation, der eine oder andere Anstoß frei wird, sodass ihr euch vielleicht interessiert, mehr interessiert für den spirituellen Pfad und ihn sogar in euer Leben als ein integriert, der nicht wegzudenken von euch ist, dieser Teil, wie euer Atem nicht wegzudenken von euch. Das wäre also zu hoffen. Ich habe mich hier so ein paar Gedanken gemacht, die ich einen möglichst kritischen Zuhörerschaft vortragen möchte, sodass wir danach in eine Diskussion fallen können. So, das Symptom einer der Seele und des unbekannten Selbst, habe ich es genannt, ist Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist sehr subtil und deswegen kommt es vor, dass sich viele Menschen überhaupt keine Gedanken darüber machen. Kaum jemand denkt, während er lebt, an Bewusstsein. Bewusstsein ist ungefähr so subtil, man könnte es vergleichen mit der Luft, an die wir nicht denken, deren Auswirkungen wir aber sehen. Zum Beispiel, wenn wir keine Luft mehr kriegen, dann kommen wir in Existenznöte. Oder wir können auch die Auswirkungen von Luft Herbst sehen, wenn Herbstwinde Äste von Bäumen runterbrechen und Autos umstürzen. Wir sehen dann zum ersten Mal das, was wir eigentlich mit dem wir den ganzen Tag umgehen, vom Morgens bis zum nächsten Morgen, nämlich die Luft, die da ist in unserem Dasein, über die wir uns aber nicht Gedanken machen, die wir für selbstverständlich annehmen. So, in genau derselben Weise, in genau derselben feinen, vielleicht für uns unbekannten oder unbedachten Art und Weise, ist Bewusstsein in uns gegenwärtig und etwas, über das sich unglücklicherweise die meisten Menschen zu wenig Gedanken machen, ja, vielleicht sogar gar keine Gedanken machen. Ich sage deswegen unglücklicherweise, weil in dem Augenblick, wo sich jemand bewusst wird über sein Bewusstsein, er eine Reise antritt, die ihn zur Selbsterkenntnis führen wird. Das Bewusstsein und unser Bewusstsein ist der allerwichtigste Faktor in unserem Leben. Dieses Bewusstsein ist das, was uns unterscheidet von toten oder leblosen Gegenständen. Dieser Stuhl beispielsweise hat kein Bewusstsein und kann deswegen nicht protestieren, wenn ich mich auf ihn draufsetze. Es kann ja sein, dass er sich über meine schlechten Eigenschaften bewusst ist. Das kann eben nicht sein. Er kann sich nicht bewusst sein über den, der sich draufsetzt. Jeder, auch vielleicht jemand, der zumindest nach der Tradition nicht hierauf gehört, wie ein Trunkenbold aus Liederdorf, der kann sich darauf setzen und der Stuhl wird nicht reagieren. Wenn ich mich aber beispielsweise auf euch setzen würde, würdet ihr sagen, also das finde ich überhaupt keine gute Idee, dass ihr jetzt hier setzt, wäre es wieder für mich. Natürlich, weil wir haben etwas in uns, was uns von toter, lebloser Materie unterscheidet. Und dieses Etwas ist das Bewusstsein, was die Gegenwart der unsterblichen Seele anzeigt. Ich möchte ein wenig sprechen über dieses Bewusstsein, um dann weiterzugehen zur Seele. Man hat in Norwegen interessante Dinge herausgefunden, und zwar das Verhalten von Lemmingen. Ich weiß nicht, ob ihr Lemmingen kennt, ungefähr so groß wie Ratten. Sie gehören wahrscheinlich auch zur gleichen Familie. Und sie haben ein bestimmtes Regulatorium in sich. Wenn sie zu viel werden, dann fangen sie plötzlich an zu laufen, den Fjorden entgegen. Fjorden sind das an der norwegischen Küste. Sie laufen und laufen und laufen, kommen zu den Fjorden und stürzen sich dann zu Tausenden über die Cliffs herunter ins Wasser. Es ist der perfekte Suizid, den sie machen. Bis dann plötzlich bei einer bestimmten Stückzahl, müsste man fast sagen, die Lemminge brennen und nach Hause gehen und sich weiter vermehren. Die Forscher sind erstaunt, festzustellen, was diese Lemminge betreiben. Als Albert Einstein davon hörte, war wirklich perplex. Er sagte, woher wissen jetzt die Lemminge, dass sie aufhören sollen mit diesem Suizid, mit diesem Selbstmord und nach Hause gehen und ein ordentliches Familienleben weiterführen sollen. Da ist keiner da, kein Wissenschaftler, der da so einen Zähler hat. Klack, 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 halt! Den Rest brauchen wir, um unsere Art zu erhalten. Die sind miteinander durch ein unsichtbares Punktsystem verbunden, könnte man fast sagen. Und dieses, ich will jetzt nicht sagen Punktsystem, diese Verbindung, das ist das, wovon wir sprechen. Das ist etwas, was tote Materie nicht hat, was in der Chemie nicht ist. Das ist etwas, was Bewusstsein ist. Ich möchte ein weiteres Beispiel geben und dann euch unseren euch euer unbekanntes Selbst weiter vor, also vorstellen. Ich brauche jetzt ein bisschen das philosophische Gedankengebäude, was ich mir gerade errichte, um dann zum Punkt zu kommen. Etwas Ähnliches hat man gefunden auf einer Insel, nicht weit abgelegen von Borneo. Und zwar das Verhalten von Affen. Ich muss euch informieren, die Affen dort leben von Kartoffeln, die sie bis zu einem gewissen Punkt in der Geschichte einfach aus der Erde gegessen haben und dann mitsamt Sand aufgegessen haben. So, jeder, der schon mal einen Apfel mit Sand gegessen hat, weiß, dass das kein großes Pläsier ist, kein großes Spaß macht. Deswegen wir jetzt diese Sachen waschen. So, ein Affe kam eines Tages auf die Idee, also ich möchte hier meine kulinarische Freude ein bisschen erheben und ging an den Ozean, wusch dort die Kartoffel, was in zweierlei Weise gut war, der Sand fiel ab, wurde weggespült und hat einen angenehmer, unaufdringlicher Salzgeschmack eingestellt. Und dann hat er die Kartoffel gegessen. So, da sprach sich irgendwie rum. Und daraufhin haben andere Affen damit angefangen, bis schließlich die Stückzahl so um die 100 war. 100 Affen waren also die etwas verfeinerte Klasse, die oberen 10.000 sozusagen, und haben dann so auf gesteigerte oder verfeinerte Weise ihren Kartoffelgenuss gehabt. Nun, als es 100 waren, fing auf einer anderen Insel, also um die 100, ich nehme nicht an, dass die Wissenschaftler das, die legen die Zahl 100 so fest, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so genau messen können. Auf einer anderen Insel fing dann das Verhalten der Affen an umzukippen. Aber nicht, dass ein Affe jetzt anfängt und sich also diese langsame Informierung da durchsetzte. Nein! Schlag auf einmal war es ein großer Prozentsatz der Affen, der also auf verfeinerte Art und Weise Sinnbefriedigung beträgt. Wodurch wussten die das? Die haben nicht ihr Morse-Alphabet darunter geklopft zur anderen Insel. Die haben nicht eine Fernsehsendung über das verfeinerte Leben eines Affen gemacht. Die waren irgendwie verbunden. In einer Weise verbunden, wie tote Materie niemals verbunden miteinander ist. Die waren durch einen Draht verbunden, den Draht des Bewusstseins. Nun, dieses Bewusstsein, was den Wissenschaftlern zum gegenwärtigen Zeitpunkt die allergrößten Rätsel aufgibt und was, wenn sie sich einlassen auf dieses Rätsel, dazu führen wird, dass uns der gesamte Wissensstand umgekrempelt werden muss, es gibt auch viele renommierte Wissenschaftler, die sagen, also das ist jetzt das Neueste, das müssen wir jetzt durchsetzen. Andere haben ihre Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Also da spaltet sich das Lager. Die einen sagen, yes, Bewusstsein ist nicht materielle, ist da. Die anderen versuchen immer noch krampfhaft, sich an dem mechanistischen Weltbild festzuklammern und tun sich recht schwer. Doch die stehen auf verlorenem Boden sozusagen. So, dieses Bewusstsein wird in der Bhagavad Gita schon seit tausenden von Jahren erklärt als ein Symptom der Seele. Ähnlich so wie die Sonne sich mit Licht durch das Universum verbreitet, so verbreitet sich die Seele durch ihr Bewusstsein im ganzen Körper. Solange das Bewusstsein, die Seele im Körper ist, sind wir uns bewusst von der Zehe bis zum Scheitel, was mit uns geschieht. In dem Augenblick jedoch, wo die Seele den Körper verlässt, hört das Bewusstsein auf. Du kannst also einen Menschen, der lebt, der beseelt ist, ein kleines Schimpfwort geben und er ist total gestört. Oder wenn du ihn In der Oper habe ich das manchmal betrieben, von hinten so mit der Nadel in den Hintern gesteckt. Also nicht als Devotee, sondern schlimmer bin ich nicht. Im weltlichen Leben. Weil ich wissen wollte, wie die reagieren können oder ob die total in der Musik vertieft sind. Also, wenn man Psychologie studiert, dann kommt man auf solche Ideen. Wenn man das tut, der Mensch ist sich darüber sofort bewusst. Wenn jedoch die Seele den Körper verlassen hat, kann man ihn gewalttätig mit dem Fuß an alle Teile des Körpers treten, sogar an den Kopf. Und da ist keine Reaktion da. Nur also das Experiment, wenn ich ein Experiment werde. Die Seele ist hier weggegangen und mit ihr natürlich das Bewusstsein. So, hier ist der entscheidende Punkt. Bewusstsein ist das, was das Symptom unseres Lebens ausmacht und was sich verbreitet und dafür sorgt, dass unser Körper so abläuft, wie er abläuft. Nun, dieses Bewusstsein wird in unterschiedlicher Weise geprägt. In der Bibel haben wir das auf die einfache Faustregel ausgedrückt: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage mir, wer du bist. Ich sage dir, wer du bist. In der Bhagavad Gita wird dieser Umgang noch ein wenig weiter erklärt. Sage mir, mit welcher Erscheinungsweise der Natur du Kontakt hast, und ich sage mir, hier, wer du im bedingten Dasein bist. Ein bisschen philosophischer, ein bisschen schwieriger dann auch, aber das Prinzip ist das gleiche. Durch Kontakt mit etwas oder jemandem werden wir in unserem Bewusstsein beeinflusst. Ich hatte gestern ein wenig darüber gesprochen und möchte für die, die nicht bei der Vorlesung dabei waren, ein ähnliches Beispiel, wie ich es gestern gegeben habe, geben. Stellt euch bitte mal vor, jemand geht in einen Horrorfilm, einen guten Klassiker, wo richtig mit Überraschungseffekten und mit den verborgenen Ängsten im Herzen des Menschen gearbeitet wird, auf seine Komplexe angespielt wird und so weiter. Und kommt nach diesem Horrorfilm in die Stadt und geht nochmal spazieren und überlegt sich die Themen. Stellt euch bitte folgendes Bild vor. Er kommt an eine Straßenkreuzung, nicht eine sehr große, eine kleine im Vorstadtbereich. Er geht also hier seine Straße runter, auf die von hier eine andere Straße. So, hier ungefähr auf dieser Höhe von dieser Straße, der zweite Straße, wo jetzt mein Finger vorsteht, ist eine Laterne. Er kommt von hier und er sieht, wie das Licht der Laterne die Straße, die er entlang geht, für einen Augenblick einfach Meter oder 10 oder 20 Meter erhält. So, auf dieser Seite kommt eine alte Frau, die ist ein bisschen bucklig, aber sonst durchaus von angenehmen Wesen, vorbei. Sie geht hier an der Laterne vorbei und die Laterne werft ihr Schatten. Und er sieht, als wie hier der Schatten größer, 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 größer wird. Er sieht den Buckel. Plötzlich ist er an den Werwolf erinnert, der also in Vorstadtgebieten nachts um diese Uhrzeit, 12 Uhr, auf Beutefang geht. Und in seinem Bewusstsein wiederholt sich also das, was er gerade im Horrorfilm gesehen hat. Er fürchterliche Kopfschmerzen in meiner Jugend jetzt, dass ich von einem Werwolf überrascht werden muss. Das ist also wirklich nicht gut. Und versteckt sich im Hauseingang. Hier ungefähr. Weil er denkt, vielleicht findet er mich nicht. So, in dem Augenblick, wie ich die alte Lady um die Ecke, sehr schön, schöne Darstellung, und geht an ihm vorbei und er hört also, wie in die Nähe kommt, schlurf, schlurf, schlurf. Ja, ich weiß, Werwolfe schlurfen. Das kann nur ein Werwolf sein. Schlurf, schlurf, schlurf. Und dann, wie er sie seine Höhe erreicht hat, dann schreit er. Und die alte Lady, die Arme, hört ihn da fütterlich schreien und kriegt eine Herzattacke und stirbt. So, ihr könnt an diesem etwas humorvoll vorgetragenen Beispiel, das ist ein erfundenes Beispiel, aber ich glaube, jeder kann den Inhalten des Beispiels folgen, sehen, wie unser Bewusstsein durch bestimmte Eindrücke geprägt wird. Der hat also totale Angst dort. Und die alte Lady, ebenfalls, wie sie ihn da schreien hört, das ist gar nicht, das ist eine ganz normale Angelegenheit an und für sich. Aber hier spielt sich praktisch auf dieser Straßenkreuzung in einer friedlichen Sommernacht ein ganzer Horrorfilm ab. In dem Bewusstsein von der, sowohl euch, der ihr aus dem Horrorfilm entlassen seid, rauskommt, wie auch in der alten Lady, die also hat sie das gar keine Zeit zu denken, wenn sie von einem Schrei hört. Yeah, wir alle sind durch den Kontakt mit dem, was wir während unseres Tages haben, beeinflusst. Jeder, der hier sitzt, hat ein bestimmtes gefärbtes Bewusstsein und die Färbung richtet sich nach dem, was er tut. Viele denken in der Schweiz zum Beispiel, ich bin ein Schweizer, fein, wir haben nicht die beiden Weltkriege gehabt, wir werden wahrscheinlich die machtvollste Nation sein in einiger Zeit. Wir haben zumindest am meisten Geld. Ich weiß, dass unsere Sonntagsgäste meistens nicht in so einer Identifizierung leben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich litt da so ein bisschen als drunter. Ich kann leider nicht so gut Schweizerdeutsch sprechen, ich kann nur Lorga mal sagen. Das wird sie und solche einfachen Dinge, denen es jedes Kind weiß. Und ich habe vor 10 Jahren versucht, in der Schweiz eine spirituelle Revolution zu starten. Versucht. Habe dann bald gemerkt, dass manche Schweizer gar nicht bereit waren, mit mir zu sprechen, weil ich nicht Schweizerdeutsch konnte. Und habe ich versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen. Aber da haben sie sich alle beleidigt gefühlt. Und dachte, ich würde mich lustig machen über sie. Und auf diese Weise hatte ich einfach da ein bisschen, wehe war es mir einfach, weil ich bin nun wirklich nicht der klassische Norddeutsche, denn Deutsch ist auch gar nicht meine Muttersprache. So, ich weiß einfach, ich habe mich erkundigt, wieso kommt es, dass sie mich so ablehnen. Und dann haben sie gesagt, die halten nicht von den Deutschen, die Schweizer. Die Deutschen sind ihnen zu grob und zu wenig schweizerisch. Man merkt, das sind Identifizierungen, die da sind im Bewusstsein. Das heißt, wenn die ewige spirituelle Seele in einen Körper hineinkommt, in einen physischen Körper, so nimmt ihr Bewusstsein eine bestimmte Färbung an, entsprechend dieses Körpers. Man denkt zum Beispiel, ich bin Schweizer oder ich bin Mann oder Frau oder ich bin hochintelligent beziehungsweise ein wenig einfältig. Ihr wisst, diese materielle Identifizierung. Ein gutes Beispiel, was uns hier helfen kann, das zu verstehen, ist das Beispiel von dem Licht. Wenn wir ein klares, reines Licht haben und davor vielleicht ein rotes Zellophan halten, dann wird das Licht gefiltert werden durch das rote Zellophan, die Plastikfolie, ich weiß ja nicht, Zellophan, die Plastikfolie, die eingefärbte Plastikfolie, und es erstrahlt rot. Genauso ist unser Bewusstsein getrübt oder gefärbt im materiellen Leben durch den Kontakt mit bestimmten Bewusstseinsinhalten, die von Person zu Person variieren. Man nennt das dann nicht mehr spirituelles Bewusstsein, sondern natürlich materielles Bewusstsein. Und da gibt es nun sehr viele Spielarten. Ihr werdet vielleicht so sagen, wieder wie eine kleine Studie. In der Bhagavad Gita werden 3 Grundfärbungen oder Einfärbungen genannt. Nämlich die 3 Gunas oder die 3 Erscheinungsweisen, von denen ein Mensch gefärbt wird. Und das ist äußerst wissenschaftlich. Es gibt, ihr könnt es vielleicht in eurem Bekanntenkreis sogar nachprüfen, wenn ich euch jetzt sage, könnt ihr herausfinden, in welcher Erscheinungsweise sich jemand findet. Also was für ein Menschentyp der ist. Und mit diesem Wissen könnt ihr sogar Schlüsse darauf ziehen, was für einen nächsten Körper er wahrscheinlich annehmen kann, wenn die Seele diesen materiellen Körper verlässt. Das ist sehr hilfreiches Wissen. Es gibt zunächst einmal die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die unser Bewusstsein so färbt, dass wir in eben Unwissenheit sind. Das heißt, wir resignieren sehr leicht. Wir haben kaum ein Durchstehungsvermögen. Wir leben immer in Hoffnungen. Aber unsere Entschlossenheit reicht niemals über Träume hinaus, die wir machen. Wir neigen zu Depressionen. Wir sind einfach nur damit zufrieden, zu essen, zu schlafen, ein bisschen Sexualität zu betreiben. Und wir befinden uns in großer Unwissenheit über uns selber. Das sind Symptome von jemandem, der in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, dessen Bewusstsein auf diese Weise getrübt oder gefärbt wird. Sein Bewusstsein ist ursprünglich rein, wie auch das Licht ursprünglich rein ist, aber dadurch, dass es in Kontakt kommt mit etwas anderem, wird es in diesem Fall dadurch, dass unser Bewusstsein, was rein ist, mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit, mit dieser Tendenz in Kontakt kommt. Deswegen werden wir unwissend und weisen diese Symptome auf. Eine andere Erscheinungsweise, mit der wir Kontakt haben können, ist die Erscheinungsweise der Rajagun oder Leidenschaft, und das äußert sich in dem schönen Wort Action. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, nein, ist ein sehr aktiver Mensch. Er ist ganz kribbelig. Er kann es gar nicht aushalten, irgendwo für eine Zeit zu sein. Ach, so ein Vortrag, da kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Jetzt muss irgendwie was Wesentliches passieren in meinem Leben. Vielleicht essen. Oder ich muss eine Bekanntschaft machen. Oder ein bisschen Geld. Und so weiter und so fort. Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ihr Bewusstsein ist sehr leidenschaftlich, sehr rege, sehr hiddelig und fiddelig, wie man auch sagt. Sie sind sehr, sehr angehaftet. Sie bemühen sich sehr intensiv mit Schweiß auf der Stirn um Geld, meinetwegen, oder um Beziehungen, oder um, und wenn etwas nicht nach ihrem Plan verläuft, werden sie fürchterlich agitiert. Diese Leute essen auch am liebsten sehr scharfe Sachen. Es gibt das sehr interessant. Ich meine, ich muss mich beschränken auf diesen Charakter. Der erste wäre vielleicht einer, der in der Züri-Bar existiert, völlig berauscht und betrunken, oder irgendwo auf dem Lande und einfach nur seinen Acker bestellt und dann sich fragt, was soll das eigentlich alles und so weiter. Der Menschentyp in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Der Typ, den wir eben beschrieben haben, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, das ist so der typisch der aufstrebende Geschäftsmann, der Yuppie, nennt man ihn, glaube ich, heutzutage, der Steven Jobs. Steven Jobs ist der Begründer der Apple-Firma, ein junger, erfolgreicher Typ, sehr angehaftet an Sexualität, jeden Tag eine neue neues Outfit an, die Frisur muss kurz mit einem Frisur heftiger gemacht werden, dass man auch ankommt und so weiter. So, der Menschentyp in der Erscheinungsweise der Tugend, das ist jemand, den man selten antrifft. Er fühlt sich angezogen zu dem Leben außerhalb von Städten, er hält nichts von der materialistischen Entwicklung unserer Zeit, er ist sehr philosophisch, ist vielleicht Müsli, um nicht fürs Schlachten von Tieren verantwortlich zu sein. Ist so der Aussteiger, aber nicht der Aussteiger, der sich keine Gedanken macht und einfach nur in den großen Ozean der Drogen springt, sondern jemand, der sich an den Rand unserer leidenschaftlichen, irregeführten Gesellschaft begibt und mit tugendhaften Tätigkeiten sich beschäftigt. So, das sind so, man könnte viel darüber sprechen, aber in diesem Rahmen, den ich ja fast schon erfüllt habe mit meiner Präsentation, möchte ich mich hierauf beschränken. drei Erscheinungsweisen. Nun, jeder einzelne von uns kennt diese Erscheinungsweisen. Wir mögen vielleicht nicht prädominant, also hervortretend in einer Erscheinungsweise sein, von einer Erscheinungsweise beeinflusst werden, sondern da findet eine Art Wechselspiel unter Umständen in uns statt. Und manchmal sind bestimmte Erscheinungsweisen vorherrschend und andere Erscheinungsweisen, die hören einfach auf. Wir mögen zum Beispiel manchmal sehr müde sein und einfach nichts mehr unternehmen wollen und am liebsten ein Gläschen Alkohol trinken, um alles zu vergessen. Dann werden wir von der Erscheinungsweise der Unwissenheit kontrolliert. Und manchmal, da denken wir, jetzt muss ich unser Leben ändern und ich muss jetzt wirklich was machen und dann rasen wir los. Dann sind wir in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und manchmal denken wir, was soll das alles, ich ziehe mich zurück. Viel Arbeit für nichts. Und dann kommen wir vielleicht auf diesen philosophischen Zweig. Es kann sogar sein, während des Tages verfallen wir unter den Einfluss dieser Erscheinungsweisen. Ich zum Beispiel komme gerade aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Ich wurde so müde, es lag wohl daran, dass ich zu wenig geschlafen habe. Und so müde. Und dieser Schlaf, Brüderchen Schlaf, ich hätte am liebsten mit ihm gerungen, aber er hat sich nicht manifestiert. Ich musste mich also hingeben und ein bisschen schlafen. Nicht? Die sind subtile Einflüsse der materiellen Natur. Schlaf ist zum Beispiel in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Ja, das wirkt manchmal während des Tages auf. So, jetzt sind wir fast am Ende. Ich möchte meine Präsentation beenden und dann euch alle bitten, eure betreffenden Unklarheiten zu äußern, die ihr mit diesen Themen habt. In der menschlichen Form des Lebens heißt es nun, haben wir eine sehr große Freiheit eingeräumt gekriegt, in der es uns möglich ist, unser Bewusstsein von diesen materiellen Einflüssen, der durch die psychologischen Einwirkungen der Natur gemacht wird, zu reinigen, zu befreien und unser ursprüngliches, klares Bewusstsein zu erlangen. Tiere haben hierzu nicht die Möglichkeiten, was sich einfach daran zeigt, dass keine Hunde besonders fest in der Schlange stehen. Man kann rein und das Philosophie an unsere Tage sind normalerweise sehr einfach. Für tierisch laufen die ab und müssen nach Wind. Am Sonntag ist das Philosophie, wenn man uns Gedanken macht über das Leben. No, die können nicht kommen. Die sind dazu gezwungen, irgendwelche am Kot andere Hunde zu schnüffeln und so weiter und so fort. Die führen ein tierisches Leben unter dem Einfluss dieser Erscheinungsweisen der Natur. Wir jedoch haben die Möglichkeit zu sagen, halt, ich gehe jetzt mal zum Hare Krishna Zentrum oder ich gehe mal zu einer Vorlesung. Das interessiert mich. Vielleicht kann ich neue Impulse aufnehmen. Es heißt, dass unser Bewusstsein in der menschlichen Form des Lebens, und ich meine jetzt normal, wie eine Knospe ist. Man kann noch nicht genau sehen, wie wir eigentlich beschaffen sind, was unsere spirituelle Natur ist. Vielleicht habt ihr euch, also die Gäste, die Devotees sowieso, aber die Gäste gefragt, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Was ist meine eigentliche Identität jenseits von meinen ganzen Rollen, die ich so während meines Lebens spiele? Was ist eigentlich die Seele? Was ist mein Selbst? Was ist meine Beziehung zum höchsten Selbst zu Gott? So, das ist alles noch nicht so klar, aber in der menschlichen Form des Lebens haben wir die Möglichkeit, dieses Knospe zu einer voll erfüllten Blume zu machen. Das heißt, wenn wir eine Rose zum Beispiel haben, die nur eine Knospe hat, wir wissen absolut nicht, ist es eine blaue Rose, eine lila Rose oder vielleicht eine rosarote Rose. Wenn sie jedoch sich aus dem Knospenzustand weiterentwickelt, wissen wir ganz klar mit dem Auge, was für eine Art von Rose sie ist. So ist es auch mit unserem Bewusstsein. Wenn wir es zu einer Entfaltung bringen, dann können wir ganz klar unsere eigentliche spirituelle Identität sehen und werden nicht mehr von der materiellen Welt beeinflusst. Ganz gleich, von welcher Strömung es gerade ist. Es heißt, genau wie eine Knospe Wasser braucht und Sonne, so brauchen auch wir, um voll zu erblühen in unserem Bewusstsein, zwei Dinge. Wir brauchen ein spirituelles Wissen und wir brauchen Gott. Gott wird hier mit der Sonne verglichen, die dazu hilft, dass sich das Bewusstsein schön entfaltet. Und spirituelles Wissen, was uns vermittelt wird von zum Beispiel Werken in der Bhagavad Gita, diesen zeitlosen Dokumenten des spirituellen Wissens wird, also wie soll ich mich ausdrücken, wird verglichen mit Wasser. Wenn man nur Wasser hat, kann es sein, dass die Knospe fault. Mit anderen Worten, wenn wir nur Wissen haben, aber dieses Wissen nicht umsetzen können, kann es sein, dass es gibt viele Leute, wie ihr wisst, viele sogenannte spirituelle Bewegungen, da wird kein Wissen über Gott gesagt. Entwickle dich selber, dann kannst du besser ein Geschäftsleben betreiben. Oder komm in diesen Yogakurs in 10 Tagen. Ihr lacht darüber, wenn ihr das nicht gelesen habt in den Magazinen, aber sowas gibt es. Buddha meditierte, er würde Gott. Jesus meditierte, er würde Gott. Jetzt lernen wir uns meditieren und wird auch Gott. Das ist die Reklame der New Age, die man immer, das New Age, die man in manchen Sprachen findet. So, ohne Gott ist das Ganze können wir nicht wirklich spirituelles Leben führen. Deswegen beides, Wissen und Gott. Deswegen, wir sind bekannt als die Krishnas. Krishna ist ein Name für Gott. Wir sind nicht Götter. Das ist ganz entgegengesetzt unserer Philosophie, dass es Leute die Krishnas nennen. Es kann so und so nur einen Krishna geben. Aber wir sehen an dieser Anrede, dass die Leute wissen, wir haben was mit Krishna zu tun, mit Gott zu tun. Das ist so, wenn das Bewusstsein erblüht, zeigt sich etwas, was wir im materiellen Leben noch nicht erfahren haben, nämlich die Eigenschaften unseres Bewusstseins. Wir werden sehr, sehr glückselig. Es heißt, ein Mensch auf der Stufe des Krishna-Bewusstseins, er wird nicht einmal inmitten größter materieller Schwierigkeiten ins Wanken gebracht. Für seine Augen, hört euch das an, ist Gold, ein Kieselstein und ein Klumpen Erde das Gleiche, das nicht angehaftet ist. Erstaunlich, ne? Selbst wenn der Mensch im spirituellen Leben manchmal einen schlechten Tag hat, praktisch mit dem falschen Bein aus dem Schlafsack gestanden ist, wir schlafen also nicht im Bett, sondern im Schlafsäcken. Wenn jemand mit dem falschen Bein aus dem Schlafsack gestanden ist, also wir haben auch mal unseren schlechten Tag, das ist nicht so, dass wir von morgens bis abends sind, also in voll erblühten Bewusstsein sind. Nein, wir sind ja auch auf dem Wege. Aber selbst dann hat er nicht diesen Zustand, er wird nicht sonderlich davon beeinflusst. Man merkt, dass wie jede Menschenmenge, also eine Nation formt ihre Sprache, weil sie identifizieren sich zum Beispiel als Engländer und sprechen in Englisch und jeder lernt das. So haben wir auch als eine Gruppe von Transzendentalisten oder Spiritualisten eine Sprache. Und ihr seht in einem Wort, was ihr sehr oft finden werdet bei einem Gottgeweihten, wie transzendental er ist, also wie ungestört ist. Ihr werdet sehen, wenn Gottgeweihte miteinander sich unterhalten und der eine sagt, also heute bin ich ein bisschen durcheinander und ich kann mich nicht so konzentrieren auf mein spirituelles Leben, auf meine spirituelle Praxis. Und mein Vater hat angerufen, hat gesagt, er gibt mir 3 Millionen, wenn ich ein vernünftiger Mensch werde, aber versuche ich doch vernünftig zu werden im spirituellen Leben. Und so. Und dann sagt er, an einer bestimmten Phase, wenn er so sein Leid lacht, ich habe jetzt irgendwas gesagt, das ist ja nicht wieder ein bisschen typisch. Ein Devotee. Dann sagt er an irgendeiner Phase, anyway. Anyway heißt so viel wie egal. Oder sei dem, wie es will. Ihr werdet das oft finden, also das ist gerade zu typisch. Es gibt kein gutes Schweizer, keinen guten Schweizer Ausdruck und auch keinen guten deutschen Ausdruck, der so kennzeichnet, was dieses eine kleine Wort anyway. Any heißt irgendwas x-beliebiges und way heißt so diese Möglichkeit oder wie ich. Anyway, sei dem wie es will. Er hat nicht, er ist also, selbst wenn er manchmal erfährt, wie er, weil er ja im materiellen Leben ist, ein bisschen beeinflusst wird von der materiellen Natur, kann er doch sagen, anyway, damit habe ich nichts zu tun. Er hat diese Distanz, diese Freiheit besitzt er, sich davon zu lösen. So, wenn wir also weiter Fortschritte machen im spirituellen Leben, im spirituellen Bewusstsein, werden wir erfahren, wie sich langsam unsere spirituelle Persönlichkeit entfaltet und wir völlig zufrieden werden. Auf dieser Stufe wünscht man sich nichts anderes mehr und weiß, dass man das Höchste erreicht hat. Wer weiß das schon im materiellen Leben? Die Materialisten müssen immer das mit ihren Aktivitäten regsam werden, um irgendeinen Status quo zu verbessern und Fortschritte zu machen. Ein Devotee kann einfach zufrieden sein. Wunschlos glücklich, wie man so schön sagt. Das ist sehr fortgeschrittenes Bewusstsein und eigentlich sehr, sehr erstrebenswert. Unsere materialistische Gesellschaft versucht immer, Wünsche zu wecken. Also, mach das, rauch das, reis jetzt in Urlaub oder du bist ein Versager. Werde knallbraun mit Nivea Lotion. Jetzt kommt die Sommersonne, jetzt zeig mal, dass du attraktiv bist. Es gibt ständig, bewusst oder unbewusst, formuliert oder nicht formuliert, ein Einfluss von unserer Gesellschaft, sich auf materielle Weise weiter fortzubewegen, in einer materiellen Identifizierung weiter Fuß zu fassen, sodass man schließlich wie eine Schraube, die eingedreht ist, in ein Ebenholzbrett völlig unbeweglich wird, völlig unzulänglich für irgendetwas anderes, was das begrenzte kleine Weltbild dieser sich lässt, in dem man lebt. Man wird ständig durch neue Wünsche unfreier und unfreier. Freiheit ist, wenn man nichts braucht, oder? Aber wenn man mit Wünschen, wenn man künstliche Wünsche entwickelt, wie es in unserer materialistischen Gesellschaft leider der Fall ist, wird man immer unfreier. Man muss immer mehr Zwänge erfüllen, nur auf der Suche nach dem verlorenen Schatz, nämlich des voll erblühten Bewusstseins. So, an dieser Stelle möchte ich enden. Hoffentlich ist es mir gelungen, in die Zuhörerschaft ein paar Gedanken zu streuen, die sie motivieren, auch in ihrem eigenen spirituellen Leben Fortschritte zu machen. Ich muss sagen, es ist immer sehr schwierig, so eine Sonntagsvorlesung zu halten, weil das Publikum so unsagbar vielfältig ist. Es sind Gäste da, die schon jeden Sonntag kommen, die ja so viele kranke Mentalisten da, die schon viele Dinge wissen. Und dann sind solche, die mehr oder weniger zufällig hereinkommen, also die sind auch spazieren gewesen und hatten interessant geklingelt auf der Tür und da gucken wir jetzt mal nach, was da ist und so sitzen sie im Tempel und so ist es also sehr schwierig, eine Sonntagsvorlesung zu geben, die jeden anspricht und jeden erreicht. Ich möchte mich bei denen, die nicht so zufrieden gestellt sind, entschuldigen, die in der Natur sind. Eingeschränkten Rahmen. Gut. Gibt es hierzu noch irgendwelche Fragen? Ich habe mich zufällig entwickelt. Wer bist du eigentlich, wenn ich dich fragen darf? Du sagst, du bist von Deutschland. Wie heißt du? Ljubljana. Knie. Gut, ich habe aber, glaube ich, eine Finger wahrgenommen. Ja, bitte. Ja. Aha. Ja. Ja, ja, aber schön. Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist eine Frage, die zur Klärung unbedingt wichtig ist. Hm. Es ist so, dass wir nicht der Ansicht sind, dass das Unterbewusste gleichzusetzen ist mit dem Zustand der Erleuchtung. Und sicherlich ist das Unterbewusstsein zum Teil viel ungetrübter. Zum Beispiel kann man sich im Unterbewusstsein in einer Weise auslegen, wie man es in gesellschaftlichen Zwängen aufgrund der gesellschaftlichen Zwänge überhaupt tun kann. Und man kann also eigentlich, wenn man ein bisschen mehr eingeht auf das Unterbewusstsein, dass ich das nicht eigentlich verstehen, was so ein wirklich bewegt ist. Das ist eine sehr gute Bemerkung. Wenn man das mal wirklich, du bist mit diesen Themen vertraut, ich möchte für die Zuhörerschaft das nochmal ein bisschen noch krasser, noch deutlicher bringen. Es gibt Leute, die leben ein ganzes Leben ganz normal. Mit der Krawatte, die immer zugebunden ist, im ordentlich zugeknöpften Hemd, sauber geschnittenen Nägel und machen dann irgendwann einmal ein grausames Kriegsverbrechen in irgendeinem Züricher Park. Lasst eure Fantasie walten, da gibt's alles, was gemacht wird. Weil ihr sie, wie unser Gast uns hinweist, im Unterbewusstsein total viele Probleme haben, weil sie ein psychisches Wrack wahrscheinlich sind. Nicht? Das ist also nicht, dass ihr es von heute, dass es unerklärlich ist, was die da machen, sondern das denken die ganz, das kommt irgendwann mal raus. Das Tagesbewusstsein. So. Trotzdem, wir denken gerade, wir würden so auf die Frage eingehen, mit der Philosophie der Bhagavad Gita, dass das Unterbewusstsein noch nicht gleichzusetzen ist mit dem erleuchteten Bewusstsein oder dem reinen Bewusstsein. Im Unterbewusstsein sind sehr, sehr viele Eindrücke, wie wir von der, das ist klar, das ist jedem klar, die dort gespeichert werden, wie vielleicht Bilder in einem Fotoarchiv gespeichert sind. Und die mit einem Eigenmechanismus zum Beispiel während des Schlafes hochkommen. Aber diese Bilder, wenn ich das mal so ausdrücken darf, diese Bilder sind lediglich Fotografien aus der materiellen Welt. Wir selber jedoch, die spirituelle Seele, von der ich sprach, die durch Bewusstsein in diesem Körper verbreitet sind in dieser Welt nur so etwas wie Durchgangsreisende. Wir sind nicht materiell, wir sind von spiritueller Natur und wir sind Teile des höchsten spirituellen Wesens, Krishna, oder du kannst es die absolute Wahrheit nennen. Und haben somit die gleichen Eigenschaften wie er. So für unser spirituelles Leben nützt uns eine Psychoanalyse nicht. Also, es ist, durch die wir unser Unterbewusstes vielleicht uns bewusst machen können. Und somit ist das Eingehen in den Schlaf nicht gerade geeignet, einen Menschen zur Selbsterkenntnis zu führen. Und jetzt mal auf einer etwas oberflächlicheren Ebene geantwortet oder einer nicht so tief in die Philosophie eintauchende Ebene beantwortet. Du kannst sehen, wie durch Schlaf, insbesondere vermehrten Schlaf, Menschen, wer zu viel schläft, wird sehr im Kopf. Außerdem nach dem Schlaf fühlst du dich nicht besonders erleuchtet und weißt, was du jetzt sofort zu tun Also es gibt den erholsamen Schlaf, aber diesen Schlaf, diesen depressiven Schlaf, mit dem man die Welt vergessen will, wo man tiefe Ränder kriegt, das, was unsere Zeitgenossen so sehen, wenn man so richtig ausschlafen, mir reicht das alles. Das ist ein Zustand, der nicht zur Erkenntnis führt. So, wir selber haben schon eine Stelle für Schlaf in unserer Philosophie. Also es ist nicht, dass wir nicht schlafen. Wir schlafen so viel, wie nötig ist, um den Körper zu erfrischen. Und auch, es ist manchmal so, dass der Geist braucht auch manchmal Schlaf. Wenn du zum Beispiel sehr angestrengt bist, dann tun einem 15 Minuten tun manchmal Wunder. Das ist nicht, dass der Körper das braucht, aber der Geist muss man kurz ausspannen und ausreißen. Aber mit dem Schlaf in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, der als typisches Kennzeichen dafür gilt, ist also der Schlaf gemeint, wo Leute einfach, um so richtig zu verkehren, hineintauchen in den Schlaf. Dieser Schlaf wird verglichen wie von einer Giftschlange gebissen, wo man einfach in den Bereich der wirresten Spekulation und Träume hineingeht, die also keinerlei Nutzen haben für das eigentliche Leben. So würde ich das beantworten. Von also einer eher materiellen Antwort her, also materiell, das ist keine richtige Formulierung, von einer etwas an der Oberfläche bleibenden Erklärung mit Schlaf in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist diese typisch träge, unwissende Vergessschlaf gemeint, wo man einfach nur in den Universen herumreist, den mentalen Universen und total verwirrt aufwacht und erstmal eine Schocktherapie braucht, um halbwegs wieder zu denken. Deswegen kriegt die Leute Kaffee oder schwarzen Tee oder laufen eine Zigarette oder gehen unter die Dusche, um den ganzen schweren Verlass dann wegzukriegen. Nur vor einem spirituellen Standpunkt ausgesehen, ist das Unterbewusste, das im Schlaf aktiviert wird oder was zum Vorschein kommt oder wo Dinge, Inhalte ins Oberbewusstsein kommen, nicht in der Lage, uns erleuchtet zu sehen. Wir haben da viel da gibt es ein interessantes Buch, was ich dir wirklich empfehlen möchte, das heißt Spirituelle Dialektik und ist eine hochinteressante Auseinandersetzung mit der westlichen Philosophie und auch Psychologie. Dort spricht mein spiritueller Meister, Srila Prabhupada, nimmt von der spirituellen Philosophie Stellung, Freud zum Beispiel und Jung. Und das ist hochinteressant. Es ist eine echte Nuss zum Knacken. Man muss sich da, also dass man liest das nicht so durch wie Asterix und Obelix, sondern man muss sich schon da rein vertiefen. Aber das ist hochinteressant. Also, und da macht Prabhupada diesen einen Punkt, dass es zum Beispiel die Psychoanalyse beruht auf dieser Sache, dass man unterbewusstes Bewusstsein ins Bewusstsein bringen sollte, um sich selber zu verstehen. Und er sagt, für spirituelles Leben nützt dieser Vorgang nicht sehr viel. Und er sagt, wenn du verstehst, aus welchem Samen ein bestimmter Baum gewachsen ist, heißt das ja nicht, dass der Baum durch dieses Verständnis aufhört zu sein. Mit anderen Worten, wenn du verstehst, aus was für einer Neurose du gehandelt hast, heißt das nicht, notwendigerweise, dass du frei wärst von Handlungen. Man muss auf der spirituellen Ebene etwas einsetzen, ein bisschen spirituelle Kraft schöpfen, um vielleicht von Tätigkeiten Abstand zu nehmen, die einen manchmal hindern. So wir in der Bewegung für Krishna Bewusstsein distanzieren uns ein bisschen von Psychoanalytik, was jedoch nicht heißt, dass wir nicht selber auch manchmal forschen, wer wir so sind, wo unsere Fehler und Schwächen liegen. Wir leben in einer spirituellen Gemeinschaft und sind wie Brüder und Schwestern zusammen und wir gehen manchmal zu älteren und fortgeschrittenen Seelen und fragen, also kannst du mir sagen, wie drückt sie? Ich mache wahrscheinlich immer irgendwas sehr falsch. Und dann sagt er uns, ja, hier ist ein Fehler, mach doch mal das so und dann wirst du sehen, wie du diesen Fehler überwinden kannst. Das ist sehr schön, guter Punkt. Sehr interessant. Wenn man, das sollte man immer machen. Also ich möchte jetzt von unserem Gast, also wirklich auch, das betrifft auch uns als Devotee. Es ist sehr gut, wenn man das Krishna-Bewusstsein und die Krishna-bewusste Philosophie ein bisschen konfrontiert oder gegenüberstellt mit Auffassungen, die wir in diesem, die in der Gesellschaft sind, weil die Krishna-bewussten Antworten, die darauf gegeben werden, uns sehr helfen können in unseren eigenen spirituellen Entwicklung. Der Mensch sollte Manishina sein. Manishina heißt nachdenklich und sich mit diesen Dingen. Gut, danke. Hier ist eine Frage, eine letzte Frage nehme ich an. Kommst du mit dem Ausdruck, wann ist es vorbei? Wir wollen das Festmahl servieren? Ja, gut. Wir werden also eine letzte Frage noch kurz machen und dann nehmen wir das Festmahl zu uns. Ja. 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 Nein. Es ist auch eine sehr gute Frage. Wie kommt eine Tat zustande? Im Narada Pancharatra heißt es, dass wir erst denken, dann fühlen wir. Also wir beginnen uns damit zu identifizieren. Wir wollen und dann wollen wir. Und wenn der Entschluss da ist, dann handeln wir. So das Denken, das ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Unser Geist, in dem das Denken stattfindet. Das ist nicht so, dass man alle Sachen total bewusst sich überlegt, sondern da kommen Dinge aus dem Unterbewusstsein hervor. Was ist jetzt dieses Unterbewusstsein? Das ist deine Frage. Das Unterbewusstsein du kannst es dir vorstellen mit einem großen Fotolabor, in dem verschiedene Fotos sind oder Erfahrungen, sagen wir mal besser, Erfahrungen, die du gemacht hast, über die du dir aber nicht bewusst bist. Es kann zum Beispiel sein, dass du und diese Erfahrungen, jetzt wird es hochinteressant, sind zum Teil aus einem vorangegangenen Leben. Wir finden in diesem Leben manchmal Leute, die haben eine instinktive Abwehr, was Drogen betrifft. Die wissen nicht genau warum, aber die haben eine Abwehr. Das war in meinem Leben so. Ich war im weltlichen Leben, wollte ich also, tat alles, um in eine bestimmte Gesellschaftsgruppe, Künstler und Musiker hereinzukommen und tat also wirklich alles. Und zu der Zeit waren die künstlerischen Bereiche, die ich selber entwickeln wollte in meinem Leben, besetzt durch die Bohemians, die also ein Drogen nahmen, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Das war die eine Zeit, die jetzt schon wieder Vergangenheit ist, die psychedelische Zeit. Nicht? Also ich wäre eine Person, die also in den Drogenkonsum reingerutscht wäre, wie das Messer in die Butter. Nicht? Aber ich wusste immer, halt, das machst du nicht. Das ist nicht für dich. Wusste ich immer. Hab's auch nie gemacht, obwohl das links und rechts waren, die Leute haben dies und das und dann. Und dann nahmen sie den Therapeuten und klatsch war da gegen die Wand und das Kunstwerk war geboren. Und ich war natürlich recht beeindruckt, was für ein freier Ausdruck von künstlerischer Kreativität und so weiter und so fort. Nicht? Aber von Natur aus. Es gibt andere Leute, wenn du denen ein Messer gibst, dann kriegen sie Angst und gehen und drehen um. Gibt es. Die wissen nicht, wieso das kommt, aber im Unterbewusstsein. Ich habe einen Arzt, ein befreundeter Arzt, ein guter Freund praktisch von mir, der da interessante Dinge rausgefunden hat. Er hat ein Mädchen, das hat Angst, dass sie, wenn sie zur Schule geht, ich höre das an, dass sie, wenn sie zur Schule geht, von Hunden überfallen wird und verletzt wird. Und die kann nicht alleine zur Schule gehen. Intelligent, ganz normal, nicht psychisch gestört, auch nicht emotional gestört. Ganz normal. Aber zur Schule kann sie nicht gehen. Und jetzt gibt es da diese eine Therapie, die ist noch, ich meine, die ist noch nicht so, dass wir sagen können, das muss jetzt genau so sein, aber es ist trotzdem interessant davon zu hören, da wird dieser Patient, oder wie man ihn nennen wird, wird also in eine Art Wachtraum versetzt, also so wie so ein Tagtraum, wie jemand so geistig abwesend ist, und wird also zurückgeführt in der, und der in erstmal zu seinem vierten Geburtstag, zu seinem ersten Geburtstag, und dann klack. Jetzt stellen Sie sich vor, im Mutterleib zu sein. Wie fühlen Sie sich? Völlig warm. Und dann stellen Sie sich vor. Und dann geht er also zurück in ein anderes Leben. Nicht? Und bei diesem Mädchen stellt sich das also heraus, dass sie im vorangegangenen Leben von so Bernhardinern, Monstern von Hunden, nicht? Die überfallen wurde und zerrissen wurde. Und dann hat man ihr das klar gemacht und hat gesagt, also jetzt musst du dein Bewusstsein stabilisieren und was weiß ich nicht alles. Und eine Flasche Duolithin mitgegeben. Nicht? Und dann, ja, das hat ihr anscheinend geholfen. Also. So, und das sind Dinge, die im Unterbewusstsein da sind. Das sind Bilder sozusagen oder Erfahrungen, die im nicht bewussten Geist sind. Der Geist, du benutzt nur so und so viel Prozent von deinem Mind, von deinem Verstand, von deinem Geist. Da ist so viel im Unterbewusstsein. Du fragst du hier, wie komm ich denn daran? Komme ich durch die Überseele daran? Das jetzt, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit zu erklären, was die Überseele sind. Und diejenigen, die also zum ersten Mal hier sind, die bitte ich um Verzeihung, jetzt wird es also richtig werden. Wird ihr kaum noch was verstehen. Und es ist so, dass bestimmte Gedanken werden bewusst gemacht von der Überseele. Denn du findest im 15. Kapitel Sarvasya Chaham Shri Sanidestu. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommt Wissen, Vergessen und Erinnerung. Das ist also dann plötzlich da durch die Überseele. Wir essen jetzt aber unser Festmahl noch. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ihr habt noch Essen. Denn, Angie, dann gib ihr doch ein kurzes Schleckerli mit auf den Weg. Wie man so sagt. Also, ja, wiedersehen. So, yes. Das geschieht durch die Überseele. Deswegen wir selber von diesem Reinkarnationsfokus, also halten gar nicht sehr viel. Weil eigentlich nur durch die Barmherzigkeit der Überseele oder durch die Hilfe der Überseele können diese Erinnerung felsenfest gemacht. Die Überseele weiß das alles. Die war dabei, die hat es gesehen. Das ist im letzten Leben, dass sie oben gegen eine Kirchenmauer gefühlt hat. Die Überseele hat so. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle enden. Wir können uns aber so unterhalten weiter, sonst wird das ganze Programm in Schwierigkeiten kommen. Gut, vielen Dank. Alles klar.